Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Es gibt da eine Szene in Martin Scorseses Netflix-Film The Irishman, in der steht Robert De Niro in US Army-Uniform im Wald an einem Erdloch und erschießt zwei Wehrmachtssoldaten. Es ist eine der vielen Rückblenden des Films und in dieser Szene ist De Niros Figur Frank Sheeran Ende 20. Genau deshalb ist diese Szene so besonders, denn sie markiert den Moment, in dem das digitale Verjüngungsverfahren De-Aging am stärksten eingreifen musste, um den 75 Jahre alten De Niro gut 50 Jahre zu verjüngen. Seit der Film allen Netflix-Abonnenten zur Verfügung steht, wird vor allem online heiß debattiert, ob dieses De-Aging genial ist oder ob es dem Film seine Kraft raubt. Diese Diskussion ist nur ein sachter Anfang einer Debatte, die das Kino, wie wir es kennen, komplett ändern wird, meint jedenfalls Patrick Wilinski, der in den letzten Tagen abgetaucht ist in die Zukunft der digitalen Effekte. Willkommen zurück, Patrick.
Hallo.
Ich habe mitbekommen, es gab sehr viele hämische Bemerkungen zu dem Verjüngen von Robert De Niro bei The Irishman. Was waren denn so die anderen Reaktionen?
Niemand ist wirklich dieser Illusion komplett erlegen, das muss man festhalten. Einige haben sich daran gestört, andere haben es wiederum akzeptiert, einfach als Teil dieser Geschichte. Einige fragen, warum das technisch im Kino realistischer aussah als zu Hause auf dem Rechner. Das hat unterschiedliche technische Gründe. Aber viel interessanter ist ja, dass der junge De Niro aus deiner Beispielszene am Anfang nicht der junge De Niro ist, weil wir ja wissen, wie der junge De Niro aussah, als er Ende 20 war. Das, was wir im Film sehen, ist einfach die junge Version des alten De Niros. Das klingt jetzt irritierend und verwirrend, aber es ist jetzt die Frage, ob wir uns daran stören oder ob wir diese Störung aushalten im Sinne der Geschichte, die uns erzählt wird. Also die Illusion der Geschichte ist dahin wichtig und das scheint sehr individuell kodiert zu sein. Das zeigen jedenfalls diese unterschiedlichen Reaktionen.
Martin Scorsese hat sich auch dazu geäußert. Er sagte dazu,
I mean CGI to that extent is really an evolution of makeup.
Also er sagt, dass das digitale De-Aging einfach als Weiterentwicklung des Make-up verstanden werden sollte. Und da ist ja irgendwie auch was dran, oder?
Er hat recht. Ich meine, das Altern war ja schon immer irgendwie ein Trick, den sie beherrscht haben in Hollywood. Dustin Hoffman wurde mit viel Silikon in Arthur Penns Anti-Western Little Big Man zu einem 121 Jahre alten weißen Siedler gemacht. Weiße Haare, Falten, die Theatertrickkiste halt, das kennen wir. Fürs Verjüngen hatte man übrigens auch schon einen sehr leichten Trick. Man hat einfach einen jüngeren Schauspieler für die Rolle gecastet. So bekam ja Robert De Niro seinen ersten Oscar für den Paten 2, wo er den jungen Don Vito Corleone spielte, also den, den Marlon Brando im ersten Teil gespielt hat. Was wäre das für ein Film geworden, wenn man Marlon Brando einfach gede-aged hatte? Aber im Grunde hat Martin Scorsese recht, De-Aging ist die konsequente Weiterführung des Make-ups in der digitalen Welt.
Und nun ist ja auch De-Aging nicht wirklich eine Neuerfindung vom Irishman-Team.
Nein, ganz und gar nicht. Im Mainstream-Kino ist das ehrlich gesagt schon fast ganz normal geworden, auch wenn uns das im ersten Moment nicht auffällt. Also so richtig massiv wurde das Ganze schon 2006 genutzt in dem X-Men-Film, wo Patrick Stewart und Ian McKellen um 20 Jahre verjüngert worden sind. Und seitdem ist vor allem im Marvel-Universum fast jeder schon verjüngt worden. Also Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Samuel L. Jackson. Und das war häufig ganz gelungen, aber dann doch sehr basic, weil es war nur eine Rückblende. Man hat nur ein Gesicht zeigen müssen, das verjüngt war. Da reichten starre Gesichtsausdrücke und da, wo es nicht ganz so toll war, hat man Schatten drüber gelegt. Im Grunde ist es aber so, dass es dann doch einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Fleisch und Blut und Pixel und Algorithmus und ein Grund, warum so Menschen wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, die auch schon de-aged worden sind, für uns dann so aussehen wie so Wachsfiguren oder Computerfiguren, die auch etwas Unheimliches haben, etwas, das uns mit Befremden eher erfüllt.
Und dieses Befremden ist dann ein Effekt, den man Uncanny Valley nennt?
Genau. Also das ist ein Begriff, der in den 1970er Jahren in der Robotik entstanden ist. Und der besagt im Kern, dass je menschlicher ein digitales Objekt wird, desto größer ist zunächst unsere Sympathie. Bis zu einem Moment, wo dieses Objekt fast nahezu identisch mit einem echten Menschen ist, Dann sagen wir plötzlich, nee, das geht nicht. Dann sieht das für uns aus wie eine Leiche. Gruselig, also uncanny, unheimlich. Und Neurowissenschaftler vermuten, dass das so eine Art Schutzmechanismus ist, wo wir sagen, der Mensch erkennt den Menschen. Aber ein Mensch, der nur zu 99% Mensch ist, löst in uns schon etwas aus, das wir nicht wirklich zu fassen bekommen. Und im Film kann man das ja sehr direkt messen. Also der Polar Express von Robert Zemeckis, da wurden ja 5 Figuren anhand von Tom Hanks designt und alle Kritiken schrieben, das sah aus wie aus einem Horrorfilm. Also dieses Uncanny Valley. Gewisse Grenzen, die es wohl gibt in der Umsetzung von digitalen Wesen und Menschen, das ist natürlich etwas, was diese Pixelmagier aufheben wollen, aber es ist die Frage, ob das überhaupt geht.
Jetzt gibt es ja neben diesen Fragen des Alterns noch einen weiteren technischen Eingriff, der in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat, die sogenannte digitale Reanimation. Die geht noch einen Schritt weiter. Beispiel James Dean, der soll jetzt eine Nebenrolle in einem Spielfilm übernehmen. Oder die ebenfalls verstorbene Carrie Fisher, die hat in Star Wars Rogue One schon eine komplette Nebenrolle verkörpert. Worum geht's da?
Genau, also es ist quasi, ja, die Wiederauferstehung, die nicht nur in der Bibel stattfinden muss, sondern jetzt eben auch im Kino. Das ist auch nicht neu. Um Projekte zu retten, wenn Schauspieler während der Dreharbeiten starben, hat man das immer schon irgendwie hinbekommen. Oliver Reed in The Gladiator oder Paul Walker in Fast and the Furious. Es war so eine Mischung aus Körperdoubles und digitalen Masken. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt eine Qualität, die ist neu. Eine, die diese ganzen Technikschmieden begeistert, wobei die Frage erlaubt sein muss, hat man diese Menschen je gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Bei Carrie Fisher und Peter Cushing und James Dean kann ich die Frage beantworten. Nein.
Insofern wäre auch eine Frage bei den Lebenden. Äußert ja. Bei dieser Technikbegeisterung da nicht jemand auch ethische Bedenken?
Ja, die werden immer stärker, nicht nur in der Filmszene, ehrlich gesagt. Man muss nämlich dann die Frage auch stellen, wem gehört das Recht am eigenen Abbild oder dem Bildnis des Schauspielers? Und dafür reanimiere ich jetzt Carrie Fisher nochmal. Die sagte nämlich auf einer Preisverleihung an George Lucas Folgendes.
You have owned my likeness, lo, all these years, so that every time I look in the mirror, I have to send you a check for a couple of bucks.
Dieser Witz, den sie da macht, dass George Lucas doch ihr Abbild schon längst gehöre und immer, wenn sie in den Spiegel guckt, muss sie ihm einen Scheck überweisen, der hat was sehr Reales. Interessanterweise war es Robin Williams, der verstorbene Comedian und Schauspieler, der das wohl geahnt hat, denn man hat festgestellt, in seinem Testament hat er verfügt, dass sein Abbild, die Rechte an seinem Abbild, 25 Jahre nach seinem Tod erst freigegeben können. Also das wird viel aktueller, als man meint. Und die Filmstudios, glaube ich, hoffen ehrlich gesagt, dass die Schauspieler das nicht festschreiben.
Wieso?
Weil sie dadurch natürlich die Möglichkeit haben, diese Beliebtheit des Schauspielers noch viele Jahre weiter zu benutzen. Wir leben ja in so einer Ära des Franchise. Es wäre dann so für Schauspieler wie das, was Robin Wright Penn in dem Film Der Kongress von Ari Vollmann passiert.
Wir bei Miramount wollen dich scannen. Alles, deinen Körper, dein Gesicht, deine Gefühle, dein Lachen, deine Tränen, deine Sehnsüchte. Wir wollen dich quasi abtasten, dich konservieren. Es soll uns gehören. Dieses Ding.
Und was habt ihr vor mit diesem Ding?
Na, wir drehen all die Filme, die du wegen deiner lausigen Entscheidungen nie gedreht hast.
Für Schauspieler wäre das aber auch ein lukratives Geschäft zu Lebzeiten. Sie könnten ihr digitales Abbild lizenzieren. Sie müssten nicht mehr als ans Set gehen. Sie könnten sich dumm und dämlich verdienen. Und die Werbeindustrie hat auch schon ausgerechnet, das Ganze sei ein Markt von 3,8 Milliarden Euro. Also das ist ein Blick in eine sehr seltsame, weirde Zukunft.
Das heißt, kommen wir bald ohne Schauspieler aus? Beziehungsweise anders gefragt, wohin führt dieser Weg, wenn man das konsequent weiterdenkt?
Ja, das ist die Frage, ob wir irgendwann in einer Welt sind, wo wir quasi nicht mehr unterscheiden können, ob das, was wir sehen, ein Replikant ist oder ein Mensch. Dann wären wir ja quasi in dem Film Blade Runner. Ich denke, realistisch betrachtet, wir werden uns daran gewöhnen, dass wir De-Aging häufiger sehen. Wir werden es aber nicht wirklich als komplette Illusion begreifen, weil wir, wenn ein Zug auf uns im Kino zufährt, uns auch nicht mehr unterm Stuhl verkrabbeln, weil wir wissen, es ist nur ein Zug im Film und trotzdem können wir es akzeptieren als eine Action-Szene. Das Gleiche, vermute ich, wird mit der Technik passieren.
Patrick Wilinski zum posthumanen Kino, zu neuen Technologien im Film und ihren Folgen.